I've always been interested in solving puzzles, and I've worked for 35 years as an investigator. I think that's one reason why.
Ich löse gerne Puzzles. Und 35 Jahre lang habe ich mich ja mehr damit beschäftigt. Ich war Investigator, wie man das auf Englisch nennt. Und als ich dann im Westen der Ukraine ankam und da diese Höhlen entdeckt habe, auch diese Grotten, dieses große Ensemble, das hat mich schon zuerst auch sehr fasziniert. Aber als ich dann in der Priestergrotte ankam, fand ich plötzlich etwas ganz anderes. Ich fand Schuhe, ich fand Knöpfe, ich fand Porzellan. Und mein Interesse war natürlich sofort geweckt. Und es war einfach was anderes. Und das war faszinierend. Und dann habe ich mich 20 Jahre lang genau damit auseinandergesetzt, mit einem menschlichen Element, was ich ja so noch nie gefunden hatte.
History of that cave, and it was a human element that presented itself to me.
Sie beschreiben ja in dem Film, wie Sie dieses Puzzle zusammensetzen, Stück für Stück für Stück, jahrelang. Sie gehen auch dann zu den Dorfbewohnern in der Ukraine, reden mit denen. Die rücken nicht so recht raus mit der Sprache. Warum hat es eigentlich so lange gedauert, bis Sie das Puzzle zusammengesetzt haben?
A number of reasons. Although I did some reading about Ukrainian and Russian history.
Nun, dafür gibt es verschiedenste Gründe. Natürlich hatte ich mich im Vorfeld mit ukrainischer und auch mit russischer Geschichte befasst, aber ich gebe zu, ich war da noch etwas naiv. Und als ich in dieses Dorf kam, wo zum Beispiel die Stürmerfamilie gelebt hat, da habe ich doch schnell gemerkt, dass ich argwöhnisch angeschaut wurde. Die Fensterläden wurden geschlossen, die Gardinen zugezogen. Und als ich dann die ukrainischen Höhlenforscher, mit denen ich zusammenarbeitete, fragte, warum behandeln die mich so? Liegt das daran, dass ich Amerikaner bin? Sagten sie mir, nein, es liegt daran, dass sie denken, dass du Jude bist und sie haben Angst, du willst ihnen ihren Hof und ihr Haus wegnehmen und stellst irgendwelche materiellen Forderungen. Und erst Jahre später habe ich dann von diesen Gerüchten erfahren, dass es wohl auch Juden gegeben hat, die in diesen Grotten überlebt haben. Und das Interessante ist, einige meiner ukrainischen Kollegen sind jüdischer Abstammung und auch die haben mir nichts gesagt. Und als ich später nachfragte, warum habt ihr mir noch nicht mal von diesem Gerücht erzählt, meinten sie, das hängt einfach damit zusammen, dass jüdische Geschichte während der Zeit des Kommunismus ein absolutes Tabu war. Darüber hat man einfach nicht geredet. Ja, und dann war es so, dass die Familie Stermer ja aus dieser Gegend dann auch weggezogen ist und sie haben ihre eigene Geschichte mitgenommen. Sie haben mit niemandem darüber geredet, auch weil sie sich gar nicht sicher waren, ob sie nicht irgendwann vielleicht zurückkehren müssten in diese Höhle. Und so wussten es nur ihre engsten Familienangehörigen und metaphorisch gesprochen lag diese Geschichte dann über 60 Jahre lang begraben.
Janet Tobias, Sie haben zusammen mit Christopher Nicola dann einen Film daraus gemacht, als er das erste Mal zu Ihnen kam und Ihnen davon erzählt hat. Was genau hat Sie am meisten an dieser Geschichte interessiert?
It was simply since I graduated from university and started working at 60 Minutes, which is a new magazine.
Nun, ich habe früher bei 60 Minutes gearbeitet. Das ist eines der bekanntesten Nachrichtenmagazine in den USA. Und als ich diese Geschichte gehört habe, war es eine der ungewöhnlichsten Stories, die ich jemals gehört habe und vielleicht die ungewöhnlichste Überlebensgeschichte, die mir je zu Ohren gekommen ist. Das andere, was interessant war, war, dass die Stürmers, diese Familie, eben überhaupt keine gebrochenen Menschen waren. Ganz im Gegenteil, sie waren unglaublich stolz auf das, was sie erreicht haben. Und Chris hatte eben so ruhelos und jahrelang recherchiert. Er hat es geschafft, dieses Puzzle zusammenzusetzen. Er hatte das Puzzle gelöst. Und das, obwohl er russisch-ukrainisch-kosakische Wurzeln hat und sich aber dann eben mit jüdischer Geschichte auseinandersetzte. Und das fand ich wirklich auch bemerkenswert.
Der Film spielt hauptsächlich in der Dunkelheit. Der Zuschauer lebt also 1,5 Stunden quasi mit in der Höhle. Ich habe mich trotzdem gefragt, kann man diese Extremsituation, in der die Menschen ja gelebt haben, 1,5 Jahre im Grunde genommen in der Dunkelheit, in Ansätzen einem Zuschauer vermitteln?
It's one of the main reasons I wanted this first to be a theatrical film.
Und mir war von vornherein klar, dass das ein Kinofilm sein musste, weil wenn man ins Kino geht, ist man ja auch gezwungen, sich der Dunkelheit anzuvertrauen. Man ist von Dunkelheit umgeben. Beim Fernsehen ist das ja was anderes. Da kommt man rein und raus. Es gibt Licht mit im Zimmer. Das war also ganz klar für mich, das musste ein Kinofilm werden. Und dann habe ich es ja auch ganz bewusst dramatisiert. Ich habe es gemischt mit den dokumentarischen Elementen, weil normalerweise ist es ja so, dass man eine Höhle höchstens vom Eingang her kennt, aber man weiß nicht genau, wie feucht es dort ist, wie klaustrophobisch es dort ist, wie matschig es dort ist. Und all das wollte ich dem Zuschauer vermitteln. Ich wollte eine Art visuelles Eintauchen ermöglichen.
Im April 1943 hat die Gestapo die Höhle aufgespürt. Die war ja sehr, sehr abgelegen. Wie haben die eigentlich die Höhle gefunden?
Once every week, Grandfather Sturmer, Nissel Sturmer.
Und es war so, dass Großvater Sturmer, aber auch andere, die noch im Dorf verblieben waren, einmal die Woche in diese große Höhle kamen und Proviant brachten, unter anderem natürlich auch Kartoffeln. Und dabei gingen einmal ein paar Kartoffeln im Schnee verloren. Als es dann wieder wärmer wurde und taute, fand ein kleines Mädchen aus dem Dorf plötzlich diese Kartoffeln und erzählte es ihrem Vater. Der informierte die ukrainische Polizei und das führte letztendlich dazu, dass die zwei deutschen Gestapo-Soldaten die Höhle fanden. Und das führte dazu, dass
die zwei deutschen The cave. Die Regisseurin Jeanette Tobias und der Höhlenforscher Christopher Nicola sind zu Gast hier im Deutschlandradio Kultur. Sie haben den Kinofilm No Place on Earth, kein Platz zum Leben, gemacht. Wenn wir nochmal zurückkommen zu dem Zeitpunkt, als dann die Gestapo in die Höhle kommt, 5 Menschen werden verhaftet, viele konnten fliehen. Die Familie hat sich dann eben die zweite Höhle gesucht. 38 Menschen lebten dort. Die konnten aber kein Proviant mitnehmen, keine Decken, die sie in der ersten Höhle noch hatten. Wie haben die Menschen trotz all dieser Widrigkeiten überlebt? Vor allem, wie haben sie Essen besorgt?
Each family had, as Chris would say, breadwinners, which are young, which were teenage boys or young men.
Nun, in jeder Familie, wie Chris es auch herausgefunden hat, gab es jemanden, der die Familie dann praktisch ernährte. Das waren meist die Teenage-Jungs, aber manchmal eben auch die Männer. Und die machten Deals mit den Dorfverbliebenen, mit den Dorfbewohnern. Manche mussten sie auch das Essen stehlen. Sie fällten auch die Bäume, besorgten den Proviant. Und ein bisschen Kleidung hatten sie herüberretten können, auch ein wenig Gold. Und so versuchten sie dann eben auch zu verhandeln. Die meisten hatten mindestens einen Ansprechpartner pro Dorf, der dann für Geld auch Nahrung besorgte. Und alles, was sich für Geld nicht besorgen ließ, wurde eben wirklich auch gestohlen. Sie haben auch Schafe und Gänse gestohlen. Die Gänse haben sie dann noch gefüttert, damit man noch mehr aus ihnen herausholen konnte. Aber sie waren unglaublich intelligent und kreativ bei der Essensbeschaffung. Und das Gefährlichste war wirklich das Holz, weil das Schlagen des Holzes verursachte einen so großen Lärm, dass sie große Ängste hatten, von der Polizei, von den Dorfbewohnern gehört zu werden.
Alles in allem ist das aber eine unglaubliche Extremsituation, die Sie da in dem Film beschreiben, zu überleben. Und es war damals natürlich überhaupt nicht klar, wie lange sich das Ganze hinziehen würde. Die Überlebenden deuten in dem Film an, dass nicht nur alles auch innerhalb der Familie harmonisch war. Wie sehr haben Sie noch heute die Anspannung und den Stress der damaligen Zeit gespürt?
Every one of the survivors that I subsequently met
in interviews. Jeder der Überlebenden hat sozusagen etwas aus dieser Höhle sein Leben lang behalten. Sima, die damals 4 Jahre alt war, trägt zum Beispiel immer ein bisschen Essen bei sich. Ihre ältere Schwester Sonja, die damals 9 Jahre alt war, begibt sich in dunkle Räume, wenn sie sich in einer Stresssituation befindet. Bei den Männern, die damals eben Jungs waren, ist es eben so, dass bei dem einen 9-Jährigen damals alle Türen permanent geöffnet sein müssen, bis auf die Eingangstür in seinem Haus. Und Norman Kidner, der an Vitaminmangel litt, der musste 4 Jahre lang eine Art Korsett für seine Beine eben tragen, weil die nicht genug gewachsen waren. Und einige haben Albträume und reden darüber, andere reden nicht darüber. Und die älteren Männer, die damals eben schon älter waren, die haben unglaublich viel für sich behalten. Die haben einfach jahrelang nicht darüber geredet. Und so hat es alle, die das überlebt haben, schon ihr Leben lang markiert.
Viele der Überlebenden leben heute in Nordamerika. Sie beide sind mit ihnen nach 67 Jahren wieder in die Ukraine gefahren, in die Höhle. Für den Film natürlich ein dramaturgisch wichtiger Kniff, aber für die Beteiligten ganz schön großer Schritt, abgesehen von den körperlichen Herausforderungen, mit 80 und 90 Jahren in eine kleine Höhle zu steigen. Auch emotional ist es natürlich nicht ganz einfach. Sie sind keine Traumatherapeuten. Wie waren Sie darauf vorbereitet, mit all dem umzugehen, was dann in den Menschen nochmal hochkommt?
They really, really wanted to go back because they viewed the cave as.
Sie wollten wirklich zurückkehren. Und natürlich weckte diese Rückkehr Emotionen, aber es war eben auch ein Erlebnis für sie, das sie unbedingt wollten. Und die meisten waren auch wirklich glücklich. Also beispielsweise der 92-Jährige, wenn ich den anrufe, der lacht jedes Mal am Telefon und sagt, was für eine Geschichte. Und der sagt auch, wie glücklich er ist und dass er $1 Million dafür bezahlt hätte sonst, dass seine Enkelin die Möglichkeit hatte, diesen Ort zu sehen. Vielleicht habe ich ja auch Glück gehabt, dass diese Überlebenden nicht traumatisiert waren. Sie sind in erster Linie einfach unglaublich stolz und unglaublich froh und sagen sich immer, wir haben es geschafft.